Ich habe jetzt mal vorausgesetzt, dass unsere Hörer das wissen und alle einen Backofen haben. Aber natürlich, klar, wir brauchen einen Backofen. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mir gegenüber sitzt der nicht nur attraktive, sondern auch lustige David Haas.
Hallo auch von meiner Seite, hi.
Mein Name ist Ingmar Grimmer. Wir möchten uns zuallererst mal bedanken für alle, die letzte Woche eingeschaltet haben. Wir sind ja letzte Woche online gegangen, David. Ja, wie ging es dir?
Ach, das war der Hammer. Also es war unfassbar aufregend. Es gab ein bisschen technische Verzögerungen mit Apple, das habe ich tatsächlich ein bisschen verkackt. Aber sonst war das echt cool. Also ich war total aufgeregt, das Feedback war großartig. Ich glaube, dir ging es genauso, oder?
Auf jeden Fall. Also mir ging es genauso, wie du sagst. Du hast mir abends ja den Screenshot geschickt, ey, irgendwann bist du auf Spotify. Ja. Das war schon ein mega Gefühl. Und tatsächlich am Donnerstag waren wir ja dann online.
Ja.
Ich habe an Instagram, WhatsApp einen Haufen Nachrichten gekriegt. Eigentlich nur positiv, das hat mich sehr gefreut.
Ja.
Also an dieser Stelle wirklich vielen Dank an alle, die zugehört haben und die uns vor allem richtig positives Feedback gegeben haben. Wir versuchen das auf dem Niveau zu halten, oder?
Wir geben uns unsere allerbeste Mühe, ja.
Was machen wir heute?
Ja, du, ich würde mal sagen, mir baut erstmal auf, was braucht man denn überhaupt, um zu backen?
Genau. Oder? Wir sind ja ein Back- und Genuss-Podcast. Ja. Schwerpunkt ist ja das Backen. Und genau, ich denke, das macht tatsächlich Sinn, wenn man einfach mal heute drüber spricht, was brauche ich überhaupt, wenn ich anfangen will zu backen daheim.
Ja.
Bist ja gerade wieder drin, so ein bisschen in dem Hobbybäcker-Thema. Ich denke, da kriege ich mal einiges zusammen. Also ich finde, das allererste, was man braucht, ist natürlich Begeisterung fürs Backen.
Ja, auf jeden Fall.
Lust dran, wirklich so ein bisschen zu experimentieren, so ein bisschen, vielleicht habt ihr daheim schon euren ersten eigenen Sauerteig angesetzt, sei so ein bisschen angefixt von dem ganzen Thema. Mhm. Das ist so ein bisschen die Grundbasic, das hat aber natürlich nichts mit der Ausstattung zu tun.
Ja. Bei mir war es tatsächlich auch der Ehrgeiz. Ich war ja da bei Freunde also beim Pateronkel von unserer Tochter, waren wir in Berlin zu Besuch und die hatten ein eigenes Brot gebacken. Und ich dachte so, das kann ich doch auch. Habe ich denkt, genau. Und dann bin ich wirklich heim und habe mich eingelesen, so in Sauerteig, und habe dann angefangen, meinen Sauerteig zu züchten. Und das war jetzt dieses Jahr im Sommer und so kam dann der Ehrgeiz. Also bei mir kam wirklich die Leidenschaft wieder durch Ehrgeiz, weil ich dachte, Mensch, das kann ich auch. Also,
aber jetzt lass mich mal schön nachfragen, du bist doch gelernter Bäcker, wieso sagst du jetzt, du hast dich in Sauerteig eingelesen? Sauerteig müsstest du doch normalerweise kennen.
Natürlich kenne ich Sauerteig, aber ich habe ja nie was großartig mit der Herstellung zu tun gehabt. Ich weiß nur, als wir zusammen gearbeitet haben, da haben wir immer in eine große weiße Wanne den Sauerteig angemischt. Aber sonst hatte ich ja mit der Herstellung von Sauerteig, hatte ich persönlich ja nie viel zu tun, weil du warst eher so in der Teigmacherei. Mhm. Ich war so da in der Produktion halt so, im Aufschaffen eher tätig. Und so hatte ich mit Sauerteig ja nie viel zu tun. Und so habe ich mich dann eingearbeitet in die Thematik und habe dann genau, mein eigenes Sauerteig züchtet.
Sauerteig?
Jürgen übrigens.
Das wollte ich jetzt gerade fragen.
Ja. Jürgen? Jürgen heißt er, ja.
Jürgen?
Jürgen hat auch schon ganz viele Nachfahrer, weil ganz viele Freunde von mir fragen, ob sie denn auch ein bisschen was davon haben können. Und Jürgen entwickelt sich prächtig und vermehrt sich ohne Ende.
Sauerteig ist ja ein mega spannendes Thema. Total. Also das finde ich total schade, dass das in der Ausbildung eigentlich so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird.
Ja, oder
zumindest bei uns wurde
war's
in der Ausbildung, ja. Heute kommen ja ganz viele Hobbybäcker immer mehr drauf, was das für ein spannendes Thema ist. Mhm. Und ich stelle auch immer mehr fest, umso mehr man über Sauerteig weiß, umso mehr merkt man, dass man gar nichts weiß. Also das ganze Thema Fermentation, das betrifft ja viele Lebensmittel, ist mega spannend. Also ich weiß da auch noch nicht alles, noch lange nicht alles drüber und lerne da auch immer noch dazu. Ja. Wird eine extra Folge, denke ich, das ganze Thema Sauerteig. Da kannst du auch mal ein bisschen so aus dem Hobbybäcker-Nähkästchen plaudern.
Ja, aber ich muss noch kurz rein, und weil ich ja vorher gesagt habe, so der Ehrgeiz, und dann entwickelt sich daraus die Faszination. Und das war bei mir wirklich, wie sich Jürgen entwickelt hat, hat sich auch meine Faszination weiterentwickelt. Jürgen war am Anfang klein und hat nicht viel Triebkraft gehabt. Und mittlerweile, ich musste dann ein größeres Glas reinpacken und der hat so viel Kraft mittlerweile. Das ist der Wahnsinn. Und das ist ja wirklich Mehl, Wasser, das war's. Und das ist so faszinierend, was da passiert, dieser Prozess dahinter. Und das entwickelt natürlich die Leidenschaft. Ja. Und dementsprechend habe ich dann halt angefangen, wirklich jede freie Minute, wenn ich daheim war, zu backen, wie ein Verrückter.
Witzig. Wie lange machst du das jetzt schon?
Also eigentlich seit dem Sommer jetzt wieder. Also ich habe angefangen mit Brot klassisch und dann habe ich angefangen Finchgauer zu machen. Und
ach, Finchgauer?
Ja, voll geil, ich liebe.
Habe ich gerade eben in der Bäckerei auch probiert.
Ich liebe Finchgauer Weckler. Oder Wachauer Weckler, weißt du, so rosa Weckler, so die dann oben so aufreißt. Warum sage ich dir, wie die sind? Ich meine, du wirst es ja wissen. Natürlich, ich versuche regelmäßig Brot zu backen. Dann haben wir halt auch einen Nusszopf, an Süßsache traue ich mich noch nicht so ganz ran. Das ist so, ich war noch nie so der Süße eigentlich, so beim Bagger zumindest, beim Essen, ja. Und aber Laugewickler habe ich schon gemacht, Brezeln, so das volle Paket. Jetzt, als wir letztens bei dir waren, um die Fotos zu machen, habe ich gesehen, dass deine Baguettes so unfassbar gut aussehen. Daraufhin habe ich mir direkt das Baguette-Mehl bestellt. Musst du mir mal sagen, ob das wirklich sinnvoll ist. Das fährt raus im Auto rum. Das muss ich jetzt wirklich mal verbacken. Und zwar will ich das wirklich jetzt am Wochenende machen. Und so habe ich schon alles Mögliche gemacht. Aber was braucht man in einer Bäckerei oder in einem Haushalt, um backen zu können? Ich würde sagen, als allererstes brauchen wir klar Leidenschaft und einen Ofen. Das sollte man vielleicht haben, wäre nicht schlecht.
Das oder? Ist jetzt wieder David-Logik. Ich habe jetzt mal vorausgesetzt, dass unsere Hörer das wissen und alle einen Backofen hin. Aber natürlich, klar, man braucht einen Backofen.
Weißt du nicht?
Es gibt natürlich die Unterschiede. Du bist der Coole. Es gibt natürlich die unterschiedlichste Art, klar.
Ja.
Was hast du, einen Elektroofen? Ganz normal Elektroofen?
Ich habe einen Elektroofen, aber was bei dem total cool ist, das habe ich jetzt schon in mehrere Gespräche rausgehört, unsere kann 280 Grad und bei vielen ist er bei 250 Feierabend.
Ja.
So, und das ist natürlich, wenn du gerade Pizza machst oder Baguette oder so, ist halt 280 oder Brot auch, total geil, wenn du bei 280 anfangen kannst zu backen, das ist halt echt cool.
Absolut. Ja. Also auf jeden Fall können wir schon mal zu Beginn sagen, ein ganz normaler Backofen reicht aus.
Völlig.
Was man sich überlegen kann, und das empfehle ich eigentlich auch immer in meine Backkurse, wenn man Brot backt oder Baguette, Pizza, empfiehlt sich es auf jeden Fall, wenn man einen normalen Haushaltsofen hat, dass man einen Backstein kauft. Ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber für richtig gute Qualität lohnt sich das absolut, oder? Wie sind deine Erfahrungen?
Ich hatte tatsächlich von meinem Grill damals, hatte ich so einen runden Backstein.
Ah, okay.
Der hat sich super, gerade für Pizza und ich mache auch, also das ist tatsächlich aus Bülowzell, da wo ich herkomme, schwarze Kuchen heißt, das ist so ähnlich wie Blotz, aber heißt halt in Bülowzell schwarze Kuchen.
Blotz muss ich auch wahrscheinlich erklären, das ist auch was Hohelogisches.
Ja, das ist im Endeffekt ein Schwarzbrotteig und da dann halt mit Schmand oder mit so einer Kartoffel streiche und dann kommt mit Schnittlauch, Zwiebel, so angedünstete Zwiebel und so Kirbe auch drauf. Und das ist eigentlich auch ein Salzgebäck. So wie
Flammkuchenmäßig quasi.
Oder? Ja, so ungefähr. So eine schwäbische Pizza.
Was man vielleicht mal noch auflösen müsste, du bist ja in der Bäckerei aufgewachsen.
Richtig,
ja. Und ich habe ja, als ich dann früher als mal bei dir war und ich glaube, Dienstags war schwarzer Kuchentag.
Donnerstags
ist schwarzer Kuchentag. Und dann hat David sein Vater immer schwarze Kuchen gemacht. Da habe ich mir am Anfang gefragt, was das heißt.
Ja.
Aber es sind tatsächlich diese Flammkuchen-ähnliche Kuchen, die mega lecker sind.
Oh, und super lecker. Und vor allem halt auch mit angedünschter Zwiebel ist super lecker. Immer frischer Schnittlauch drauf. Großartig. Also da, wenn ich donnerstags da dagegen bin, immer morgens um 8:30 top, perfekt.
Wir nehmen donnerstags unsere Folge auf. Warum gab es hier noch nie schwarze Kuchen?
Stimmt eigentlich, ja. Das sollte man echt mal machen. Gut, ja, und dann habe ich mit dem Pizzastein habe ich dann tatsächlich bei mir daheim immer Bagger und habe jetzt aber gesagt, ich brauche ein bisschen mehr Platz, deshalb habe ich mir jetzt einen quadratischen rechteckigen Pizzastein gekauft.
Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Kann man die individuell bestellen von der Größe her oder gibt es da Standardmaße?
Ich bin tatsächlich auf das Standardmaß vom Ofen eingegangen. Also da gab es dann so ein Set, da war dann noch so ein kleines Pizzabuch dabei und ein Pizzaschneider und das fand ich okay. Und der Stein hatte halt einfach gute Bewertungen und daraufhin habe ich gesagt, okay, den nehme ich. Wichtig ist ja dann, dass du den halt einfach pflegst, nicht irgendwie mit Spülmittelputsch oder sonst irgendwas. Und wenn halt was drauf ist, dann runterkratzen. Aber so ein Pizzastein ist wirklich mega.
Okay, also wir haben Ofen, wir haben den Pizzastein. Wie sieht's aus mit Knetmaschine?
Knetmaschine ist ein unfassbar spannendes Thema. Ich hatte den unfassbar teuren Mixer von der Firma aus Wuppertal. Und ich finde, der ist wirklich ein cooles Gerät, aber ich finde nicht, dass der zum Teigemacher geeignet ist, weil das ist keine Knetmaschine, das ist ein Messer, das der unten drin hat.
Ja, sehe ich genau.
Also er mag sich vielleicht linksrum drehen und er mag Dinge, aber er knetet halt nicht. Also ich finde, das ist einfach keine Knetmaschine. Auf jeden Fall habe ich mir dann lange überlegt, so was hole ich mir jetzt von der Maschine, aber aus Style-Faktor habe ich mich dann auch für eine KitchenAid entschieden.
Der Werbemensch?
Ja, genau, der Werbemensch. Also ich finde, die sieht halt einfach geil aus. Und
wie knete die?
Zig verschiedene Farben im Kreis. Nein, die hatten Planet-Rührwerk, also es dreht sich so ineinander sozusagen. Mhm. Und das Coole ist halt, da gibt es zwei verschiedene Varianten, oder halt, es gibt ja mehrere Varianten. Es gibt die Classic, dann gibt es die Artisan, und die Artisan, da gibt es zwei verschiedene Varianten, die ist 75 und die 85. Und der Vorteil bei der 85er ist halt, du kannst alles in die Spülmaschine tun. Die kostet einen Huni mehr, aber du kannst halt auch der Schneebesen und der Knethake und so in die Spülmaschine tun. Und die hat halt Leistung ohne Ende, und das ist halt echt cool. Hat 4,8 Liter Fassungsvermögen, wirklich gut. Und jetzt habe ich kürzlich auch gelernt, weil ich das in der ersten Folge ja so gesagt habe, dass der Teig sich so hoch wandert.
Schnorchelt.
Wenn man dann leicht mit Öl einreibt, dann bleibt er schön unter.
Dann rutscht das immer wieder runter.
Genau, und ich habe das tatsächlich versucht, und es funktioniert hervorragend. Also eine Knetmaschine, perfekt, und ich liebe sie tatsächlich. Mhm. Die sieht nicht nur geil aus, die macht auch echt schöne, schöne, tolle Teige. Und das Gute ist dran, dass die Edelstahlschüssel, also sie hat ja Edelstahlschüsseln, und die kann man halt gerade, wenn man jetzt zum Beispiel einen Eischnee macht oder so, halt auch perfekt in die Gefriertruhe stellen, dass die kalt sind, was ja auch Vorteile hat.
Hast du mit KitchenAid vorher telefoniert? Kriegt man da ein bisschen jetzt einen Bonus auf die Werbung, oder?
Ich sollte mal noch
haben aushandeln. Versäumt,
ja, gell? Den haben wir echt versäumt. Ja, müssen wir noch reden mit KitchenAid, auf jeden Fall. Also mir sagen noch fünfmal hintereinander KitchenAid, und dann muss aber was rüberwachsen.
Also, genau, also ich denke, zusammenfassend kann man sagen, KitchenAid ist auf jeden Fall cool. Haben wir in der Berufsschule auch gehabt.
Früher. Ja, stimmt, ja.
Und es gibt noch die Kenwood.
Genau, die Cookie-Chef oder so. Cooking-Chef. Die ist aber, glaube ich, ein bisschen digitaler, kann das sein? Die hat so eine Temperatureinstellung,
genau, und solche Sachen. Da kann man auch kann man auch unter Erhitzer, kann man auch Frühstücke drin machen zum Beispiel. Ja, ja. Aber wie gesagt, die habe ich tatsächlich im Geschäft auch schon mal gehabt, die Cooking-Chef.
Okay.
Aber die war dann letztendlich zu klein für. Habe ich ein paar Sachen ausprobiert, aber da könnt ihr jetzt nichts endgültig dazu sagen. Ich denke, wichtig ist auf einfach eine gute, relativ leistungsfähige Knetmaschine, wo man einfach auch mal ein bisschen einen Teig, der ein bisschen Beanspruchung braucht, sage ich mal, auch gut kneten kann.
Und ich muss noch dazu sagen, da kommt bei mir der Schwabe raus, ich bin ja so ein Sparfuchs. so eine Knetmaschine ist ja schon teuer, muss man schon sagen. Ja. Also das ist schon echt auch eine Anschaffung, aber klar, so eine Anschaffung macht man ja auch für wahrscheinlich nicht alle 2 Jahre, sondern halt alle 10 Jahre vielleicht. Und gerade bei der KitchenAid,
KitchenAid
war es halt tatsächlich so, dass ich einen Messerückläufer wirklich für die Hälfte vom Preis gekauft habe.
Ach ja, okay.
Und die war halt general überholt und hat dann halt anstatt 999 Euro halt nur 450 kostet. Und das ist halt mega.
Ja, okay.
Also top. Und die läuft super, die ist super, steht super da, also perfekt. So, jetzt haben wir einen Ofen und eine Knetmaschine von KitchenAid. Was braucht man denn da noch?
Was braucht man noch? Ich finde immer extrem wichtig, oder eigentlich ja auch letztendlich unser Universalwerkzeug, ist ein Teigschaber, Teigkarte, wie man es auch immer nennen möchte. Mhm. Da gibt es ja verschiedenste Varianten.
Also ich komme ja, also Bülozell ist ja wirklich sehr, sehr tief schwäbisch, und da heißt das Streichkärtle.
Streichkärtle.
Finde ich geil, süß,
oder? Ist wirklich ein süßes Wörtle für unser Kärtle.
Für unser Kärtle.
Horn sagt man ja auch in manchen Bäckereien. Ja, stimmt, Schlesinger. Ja. Das kommt ja daher, dass das irgendwie vom Rinderknochen früher genommen wurde.
Genau, ja.
Vom Schlesinger Knochen. Ja. Also ich denke, jeder weiß, was mir meint. Eben so eine Teigkarte, denke ich, ist
der gängige Begriff, glaube ich. Ja.
Teigschaber, wie auch immer. Mhm. Da gibt es ja auch sehr viele verschiedene Formen und Varianten.
Ja.
Ich finde immer gut, wenn man so einen aus Kunststoff hat, wo man einfach auch mal einen Teig runterkratzen kann an der Schüssel. Ja. Und auch unverzichtbar finde ich einen aus Metall.
Habe ich persönlich daheim jetzt nicht.
Hast du gar nicht?
Ich habe zwei verschiedene Varianten daheim. Ich habe einmal einen aus Plastik, der ein bisschen weicher ist, der eine Rundung hat, gerade um im Kessel dann auch meinen Teig rauszuholen. Und ich habe ein festeres, auch aus Kunststoff, der dann einfach um den Teig abzustechen. Mhm. Aber aus Metall habe ich jetzt tatsächlich zu Hause nicht.
Oder halt eben festeres aus Kunststoff. Mir geht es darum, quasi wirklich Teig dann abzustechen, um auch mal festere Teige wie ein Brezelteig gut abstechen zu können. Das ist einfach so ein Universalwerkzeug. Man kann mit einer Teigkarte ja auch Füllungen verstreichen auf dem Nusszopf. Man kann die Arbeitsfläche abkratzen, wenn quasi irgendwie Teigreste zusammenkratzen. Man kann den Teig an der Schüssel runterkratzen. Man kann den Teig damit aus der Schüssel rausholen. Also Universalwerkzeug, unverzichtbar.
Und auch wie du sagst, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel Pizza mache, danach tue ich mit meinem mit der Teigkarte einmal die Arbeitsfläche abkratze und dann ist die eigentlich schon sauber.
Genau.
Dann muss ich danach noch kurz einmal feucht drüber wischen und das Ding ist sauber und das ist halt wirklich cool. Also das ist auf jeden Fall unverzichtbar.
Wie sieht's aus mit einer Waage?
Waage finde ich ein ganz spannendes Thema. Ich habe mir kürzlich wieder mal aus Stylegründe eine analoge Waage gekauft, die oben so eine Schüssel hat. Die sieht einfach stylisch aus und mit oben so eine, unter so eine Uhr, das ist einfach schon cool. Mhm. Am liebsten hätte ich ja so eine Pendelwaage, wie sie in der Bäckerei noch, du hast noch so eine. Aber ich nutze die tatsächlich nur für die grobe Sache, also so wie jetzt Mehl oder das von mir aus Salz, 20 Gramm, das geht noch. Alles, was drunter ist, wird da dann halt schon schwierig. Und da brauchst du dann halt eine Digitalwaage. Was übrigens auch mit dem Mixer aus Wuppertal, der wiegt ja nur in 5 Gramm Schritte ab. Mhm. Das ist halt auch bitter.
Ja, weil ich glaube, hauptsächlich das Problem ist ja die Hefemenge. Wenn man eben kleine Teige macht im Haushalt und wir sind ja eigentlich beide Freunde von wenig Hefe und lange Gehzeite, braucht man schon eine Waage, wo auch relativ genau wiegt. Also wirklich auch in Einzelschritte, denke ich.
Wie ich vorher gesagt habe, mein Baguette, 2 Gramm Hefe, das werde ich heute Abend noch ansetzen, das ruht dann 48 Stunden. Mhm. 2 Gramm Hefe, da muss halt erstmal eine Waage haben, die 2 Gramm abwiegt.
Man kann auch sich ein bisschen helfen bei der Hefe, man kann das so Kügeler formen. Und wenn man einmal weiß, wie groß 2 Gramm sind, zum Beispiel ein Erbser groß, dann kann man sich das auch immer wieder ein bisschen, also man müsste eigentlich einmal festlegen, für Baguette brauche ich ungefähr Erbser groß die Hefe.
Ah, okay.
Habe jetzt neulich bei Lutz Geisler im Plötzblock gesehen, der hat es in seine Bücher drin.
Ja.
Finde ich eigentlich eine coole Alternative, wenn man jetzt nicht ich glaube, der nimmt Briefwaage. Also wirklich ganz genaue Waage.
Okay,
ja. Aber man könnte sich auch so behelfen.
Ach, das ist cool, ja.
Aber ansonsten eine Waage ist schon eigentlich auch wichtig.
Was brauchen wir denn sonst noch daheim? Ich glaube, das meiste haben wir, oder?
Das meiste haben wir eigentlich. Was ich noch sehr wichtig finde, ist ein scharfes Messer.
Stimmt, ja.
Also wirklich zum nachher auch ein Brot einzuschneiden oder ein Baguette.
Also stimmt, ja.
Wir haben tatsächlich in der Bäckerei auch Rasierklinge. Die mir immer wieder tauscht. Also wir haben so Halterungen.
Ja.
Die gibt es extra da dafür zum Baguette einschneiden. Ja. Eine Klinge vorne dran, die wir immer wieder tauschen können. Weil das wirklich extrem wichtig ist, dass ich da scharfe Klinge habe.
Ja, dass die halt einfach einen sauberen Schnitt haben.
Ja. Danach, das finde ich noch ziemlich wichtig.
Ja gut, aber da gibt es ja auch tolle Bäckermesser. Also direkt, also kannst du direkt bei Amazon bestellen, coole Bäckermesser.
Okay. Machen wir jetzt auch noch Werbung für Amazon?
Ja, mach für alles Werbung, das ist skrupellos. Nee, und also da habe ich auch echt ein ganz gutes. Ich habe mir so ein Baguette-Blech bestellt tatsächlich, was ich echt nicht nutze. Aber ich bin halt so, wenn ich dann mal so eine Leidenschaft für was habe, dann kaufe ich und nutze nachher nur die Hälfte davon. Ich habe auch mir so eine Backmatte bestellt und lauter so Zeug, aber ich nutze halt nicht. So, ich nutze die Hälfte davon.
Genau, das ist ja das Problem, weshalb man die Folge überhaupt macht. Am Anfang weiß man nicht, was braucht man überhaupt.
Genau. Aber man braucht eigentlich so wenig, um gute Sachen zu backen.
Absolut. Es braucht wirklich nicht so arg viel. Was ich auch noch vielleicht erwähnenswert finde, wäre, je nachdem, wenn man Brote backen will in der Form, dass man einfach eine Form hat. Also sprich entweder eine Metallform, wo man eben Kapselbrot drin backen kann.
Ja.
Oder auch so ein rundes Brotkörble.
Garkorb halt.
Ja. Genau. Aber alternativ habe ich jetzt neulich auch gesehen, beziehungsweise wenn man das mal nicht hat, kann man auch einfach ein Sieb nehmen und ein Küchentuch reinlegen.
Ah, stimmt. Geht ja, genau so. Logisch, ja, natürlich. Ja. Was ich jetzt schon öfters gehört habe, was ich noch nie versucht habe, tatsächlich ein Brot in einem Topf zu backen.
Habe ich auch selber noch nicht gemacht, aber ich habe einige Backhaus-Teilnehmer, die davon sehr begeistert sind.
Ich habe auch schon viel Gutes drüber gehört. Ich habe mir tatsächlich so ein gusseisener Topf kauft. Ich muss ihn allerdings erst noch ausbrennen und in meiner momentanen Wohnung ist das ein bisschen blöd. Deshalb muss ich da mal zu meinem Bruder auf den Grill und das wirklich draußen im Freien ausbrennen das Ganze. Und dann würde ich das schon mal gerne versuchen, Brot im Topf zu backen.
Ja, das ist also sicher entspannt. In einer späteren Folge können wir darüber ja dann noch berichten.
Genau. Ja, und gerade Brotformen, klar, ich meine, ein Garkorb und die Kaschtebrote natürlich. Ganz großartig, das Ding, das mein Vater Bäckerei hat.
Da kommst du natürlich leicht
da an. Da konnte ich das eine oder andere mal elegant mitnehmen.
Was ich auch noch wichtig finde, ist eine Folie, also eine Abdeckfolie, wo ich einfach einen Teig auch mal abdecken kann, ohne dass er gleich verhautet.
Ja.
Gerade wenn ich lange Gehzeiten habe.
Was empfiehlst du denn da? Also ich habe jetzt schon öfters mal gesehen, dass man einfach einen gelben Sack nimmt. Also
Müllentsorge. Okay, kann man natürlich machen, aber die Frage ist natürlich, will man das unbedingt auf seinem Teig?
Ja.
Weiß nicht genau, ob der Lebensmittel echt ist. Es gibt wirklich im Hobbybäckerbedarf wie nennen die das? Eine Gärfolie oder so?
Ah, okay.
Also bei Häusler zum Beispiel.
Ja, ja.
da gibt es das durchaus. Oder ja, man kann auch einfach im Baumarkt irgendwie sich eine Folie holen und die zuschneiden. Das ist jetzt nicht so tragisch. Die Gärfolie von Häuser ist, glaube ich, sehr robust, aber wie gesagt, das kann auch eine andere Folie sein.
Wir hatten damals in der Berufsschule hatte mir auch so richtig feste Folien.
Genau, das damals. Die hatte Herr Schramm, unser allseits beliebter Berufsschullehrer, auch aus dem Baumarkt gehabt. Und hat da immer Stücke runtergeschnitten.
Ah, okay.
Ja, es geht letztendlich darum, einfach, dass der Teig nicht verhautet. Ja, und ich glaube, arg viel mehr braucht man auch gar nicht.
Du, ich würde einfach sagen, wir packen noch so eine kleine Zusammenfassung von dem, was wir sagen, was sinnvoll ist, fünfmal KitchenAid, in die Shownotes unten rein.
Definitiv.
Und dann kann jeder sich mal einen Überblick machen, was er schon hat und was er braucht. Genau. Und ich denke, zusammenfassend kann man wirklich sagen, man braucht tatsächlich weniger, als man zum Anfang denkt.
Ja.
Man kann wirklich mit ganz wenig Aufwand, richtig coole Sache bagger.
Absolut. Also wichtig ist das, was man am Anfang gesagt hat, man braucht Lust und Leidenschaft.
Ja.
Man braucht auch gewisse Ausdauer, wenn es mal nicht funktioniert.
Durchaus, ja.
Eine Sache ist mir jetzt noch eingefallen, oder eigentlich sogar zwei.
Ja.
Jetzt wird es doch viel, gell?
Ja.
Was man nur bedenken sollte, wenn man wirklich richtig gute Qualität will und will auch mal Brote über eine längere Zeit, über eine kalte Gare machen, also einfach mal über einen ganzen Tag einfach reifen lassen, wäre es gut, man hätte irgendwie einen Kühlschrank, wo man es reinstellen kann. Aber das hat man normalerweise.
Ich wollte gerade sagen, das ist wieder Ofen vom Anfang der Folge.
Also hat man normalerweise. Und noch beim Backen auch nicht ganz unwichtig ist, dass man Schwarte erzeugen kann im Ofen.
Klar.
Wäre eine Schüssel mit Wasser drin, beziehungsweise eine Schüssel mit Schraube drin.
Schrauben?
Ja, wo man dann nachher Wasser drauf gießt, wenn man das Brot in den Ofen einschießt, wie man sagt, und hat die Schüssel mit einer heißen Schraube drin und kippt dann Wasser rein. Dann erzeugt
dann ist die Verdampffläche größer.
Okay. Genau.
Aber man redet ja wirklich nur von einem Schluck Wasser. Nicht viel, oder?
Ja, genau.
Weil es soll ja nicht ewig viel drin bleiben, weil es soll ja eigentlich nur einen Dampf erzeugen.
Genau.
Ich nutze gerade eben aktuell immer so eine Wasserspritze, wo man auch nimmt, um Pflanzen zu.
Ja.
Also ich mache halt den Ofen auf, tu mein Brot rein und hau dann noch Wasser rein und mache relativ schnell zu. Und nach 10 Minuten lasse ich ja den Dampf dann wieder ab, indem ich einfach die Ofentür öffne kurz. Und also das geht ja auch. Ja.
Aufs Backer gehen wir auch, also wie man das nachher macht, gehen wir auch in einer Extra-Folge nochmal ein.
Ja.
Geht auch, nur möchte ich da vorsichtigerweise anmerken, Wasser unter der Ofeneinspritze ist natürlich für die Langlebigkeit vom Ofen nicht so prickelnd unbedingt.
Ich wohne momentan noch in einer Mietswohnung. Wenn es dann mein eigener Ofen ist, dann höre ich auf
damit. Also eine Schüssel reinstelle mit Wasser geht. Eine Schüssel nur mit Wasser ist nicht so effektiv, also wirklich mit Schraube drin.
Ja, okay.
Und da einfach Wasser drauf gebe, das gibt relativ nachhaltig und viel Dampf.
Ah, okay, cool. Ja. Ich habe mir jetzt auch kurz einen neuen Ofen gekauft, weil wir ziehen ja jetzt demnächst um und da gibt es dann eine wunderschöne neue Küche. Und da habe ich mir einen Ofen gekauft, wo unten so ein Auszug drin hat.
Ah, ja.
Das finde ich halt hochpraktisch. Ich meine, das ist ja bei dir in der Profibäckerei auch so, dass du ausziehen kannst. Und das finde ich halt mega cool.
Ich habe das auch in meiner Küche, wobei ich da den Backofen eigentlich nie brauche.
Ja, ist
egal. Aber das ist cool.
Ja, das ist mega.
Da kannst du halt ganz anders arbeiten.
Genau. Und bei uns wird auch der Ofen in der neuen Küche, das war mir wirklich sehr, sehr wichtig, dass der auf Augenhöhe ist und nicht unten ist. Zum einen, wie gesagt, kleines Kind, Ofen, total blöd, deshalb hoch damit und zum Arbeiten halt viel cooler und ich sehe einfach auch, was ich mache. Und dann noch der Auszug, perfekt. Also besser geht's nicht.
Ja.
Perfekt. Also ich freue mich da schon mega drauf, dann da weiter zu backen in der neuen Küche dann.
Cool.
Mega, ich denke, wir haben's. Wir packen alles in die Shownotes, oder?
Genau.
Und
vor allem wünschen wir euch alle da draußen viel Spaß beim Backen. Viel Spaß, wenn ihr gerade dabei seid, das ganze Thema für euch zu entdecken. Wie wir es vorher schon gesagt haben, ihr braucht nicht so arg viel, viel weniger als ihr denkt. Wir wünschen euch viel Spaß damit.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.